Wunderschönen guten Abend, alle miteinander. Wir beschäftigen uns weiter mit dem Noah-Bund, beziehungsweise mit der Einführung zum Noah-Bund. Und bevor wir damit anfangen, möchte ich einfach noch gemeinsam mit euch beten und bitte euch auch dazu aufzustehen, wenn ihr könnt. Vater im Himmel, ich möchte dir von Herzen danken für die Möglichkeit, hier und heute jetzt die Bibelstunde halten zu dürfen und von deinem Wort zu hören. Ich danke dir von Herzen, Vater, dass du gesprochen hast und vor allem in deinen Sohn Jesus Christus und dass alles, was wir heute anschauen, dazu dienen möge, dich zu verherrlichen, Herr Jesus, weil die ganze Schrift von dir zeugt. Und ich will dich bitten, dass du uns dazu offene Ohren schenkst, dass du uns offene Herzen schenkst und dass sie nicht mich hören, sondern dass sie dich hören. Das hast du verheißen. Wenn ihr redet, dann hören sie nicht euch, sondern sie hören mich. Und das will ich dich bitten, um diese wundervolle Verheißung, dass du es heute erfüllst. Amen. Ja, wie immer möchte ich eine kurze Wiederholung machen und wie immer auch mit anderen Bibelstellen belegen, dass ihr in der Wiederholung nicht abschaltet, sondern in der Wiederholung Neues lernt. Wir werden uns zwei Bibelstellen anschauen, die wir letztes Mal noch nicht hatten, möchte aber mit einer Bibelstelle beginnen, die wir schon mal hatten und die ihr schon zum tausendsten Mal hattet, mit 1. Mose 3, Vers 15. Es ist gut, mit den Bibelstellen, denke ich, zu beginnen, wo man denkt, die kenne ich sowieso schon in- und auswendig. Die nochmal von der Schrift her zu lesen und uns wirklich darüber Gedanken machen, was steht da, um vielleicht Altes hervorzuheben, Altes in Erinnerung zu rufen und Neues hervorzuheben. Und ich möchte mit euch zuerst den ersten Satz lesen, weil es doch vielleicht ein bisschen zu Verwirrung stiftet, wenn man sagt, dass alle Menschen aus Eva stammen und doch irgendwie dann doch nicht. Doch irgendwie dann alle doch irgendwie die Nachkommenschaft der Schlange sind, aber irgendwie doch alle der Nachkommenschaft Eva sind. Also vielleicht hat es ein bisschen zur Verwirrung gestimmt, deswegen möchte ich nochmal den ersten Satz mit euch lesen. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, also zwischen der Schlange und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und hier bekommen wir mit, das ist der nach dem Sündenfall, dieser Fluch, der zu der Schlange ausgesprochen wird, dass die Schlange eine Nachkommenschaft hat und dass die Eva eine Nachkommenschaft hat. Und wenn wir diesen einen Satz lesen, wissen wir noch nicht, ob es ein einziger ist oder ob es eine ganze Nachkommenschaft ist. Das Wort hier, was gebraucht wird für Nachkommenschaft, für Samen, kann sowohl einer bedeuten, ein Mensch, als auch ganz viele Menschen. Und wenn wir das jetzt hier lesen, dass die Schlange eine Nachkommenschaft hat und dass die Eva eine Nachkommenschaft hat, so wissen wir bisher noch nicht, ob es einer ist oder ganz viele sind. Und jetzt, in dem nächsten Satz, heißt es aber, er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Hier bekommen wir dann mit, dass es sowohl viele sind, das haben wir auch an der Geschichte von Kain und Abel gesehen, dass wir dort ja ein Beispiel bekommen haben, was es bedeutet, Feindschaft zu haben zwischen einer Nachkommenschaft der Schlange und zwischen einer Nachkommenschaft der Eva. Und im nächsten Satz bekommen wir mit, aber dass es ein Einzelner ist, dass es ein Er ist. Und dieser eine Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Und wir wissen alle, und das möchte ich euch jetzt hier nicht vorenthalten, dass dieser eine Er Jesus Christus ist. Aber dass es, bis er kommt, bis dass der Retter kommt, Jesus Christus, und am Kreuz stirbt, dass die Menschen da nicht irgendwie gerettet werden, nicht irgendwie in einem luftleeren Raum sind und irgendwie gut leben müssen und so ihr ewiges Heil verdienen müssen, sondern hier wird schon gesagt, Obwohl Jesus später kommen wird, dieser eine Er wird später kommen, bis dorthin wird es trotzdem eine Nachkommenschaft geben, die von Eva kommt und die von dem Teufel kommt. Und in diesem Sieg, dass dieser eine Er teuer erkaufen wird, wie es heißt, er wird den Sieg errungen, also er wird auf den Kopf zertreten, er wird auf den Kopf treten der Schlange, ihn wird aber in die Ferse stechen, also dieser Gewinn, dieser Sieg über den Teufel, über die Schlange wird teuer bezahlt. Und dieser Sieg können wir trotzdem für uns in Anspruch nehmen. Obwohl die Menschen vor Jesus gelebt haben, sie haben geglaubt, dass der Retter noch kommen wird, und obwohl wir knapp 2000 Jahre nach dem Tod Jesu immer noch von dem Sieg profitieren, dass dieser eine Er für uns geschaffen hat. Also hier wird sozusagen für uns diese Grundspur gelegt zwischen der Nachkommenschaft, also die Grundspur, die wir in der ganzen Bibel entdecken können, die wir uns auszugsweise bei Kain und Abel angeschaut haben und die die ganze Welt hindurch diese Grundspur legt, diese Nachkommenschaft des Teufels und die Nachkommenschaft der Frau. Jetzt habe ich aber gesagt, das habe ich letztes Mal gesagt, alle Menschen kommen irdisch von Eva. Im Prinzip sind alle Menschen Nachkommenschaft von der Eva. Wir haben aber gesehen bei Kain und Abel, dass es darauf ankommt, und das ist das Entscheidende, nicht nur äußerlich, nicht nur irdisch ein Nachkomme von Eva zu sein, sondern das Wichtige und Entscheidende ist das Herz, das Innere. Die Frage ist, bist du auch innerlich ein Nachkomme Evas? Bist du, also folgst du der Spur Evas innerlich? Jetzt ist es aber natürlich so, Eva, jetzt kann man leicht die, wie soll ich sagen, denken, Eva ist doch schlecht. Warum sollten wir ihr Nachkomme sein? Warum ist es so wichtig, dass wir ein Nachkomme Evas sind? Nun, in der Bibel wird uns Eva natürlich, sie hat von der Frucht gegessen, sie hat den Sündenfall mit Adam zusammen hervorgerufen, aber was wir bei Adam und Eva sehen, und hier sehen wir schon die unglaubliche Gnade Gottes, beide glauben der Verheißung Gottes. Die Verheißung, die wir in Kapitel 3, Vers 15 gelesen haben, Adam und Eva glauben dieser Verheißung und deswegen, ich bin mir sicher, dass wir sie im Himmel sehen werden, obwohl sie sowas Schreckliches für die ganze Menschheit hervorgerufen haben. Das sehen wir zum Beispiel in Vers 20. Und der Mensch, also Adam, gab seiner Frau den Namen Eva. Davor hieß Eva einfach, im Deutschen würde man sagen Menschen, Männin. Also einfach nur die weibliche Form von Mensch oder von Mann. Und jetzt gibt Adam seiner Frau den Namen Eva. Warum? Denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Und wenn wir uns hineinversetzen in die Rolle Adams, wir haben gerade von der Frucht gegessen, wo Gott gesagt hat, du sollst nicht davon essen. Gott hat den Fluch ausgesprochen über diese Welt, hat den Boden verflucht, hat die Arbeit vom Mann und von der Frau verflucht. Und jetzt sagt Adam trotz allem, meine Frau wird die Mutter aller Lebenden. Nicht die Mutter aller Toten, sondern die Mutter aller Lebenden. Die Geschichte mit der Menschheit geht weiter. Also hier sieht man schon den Glauben Adams. Und gleich im nächsten Vers, also ich glaube, ich habe den Vers nicht zu Ende gelesen. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Und Gott der Herr machte Adam und seine Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Auch hier sehen wir in einer ganz kleinen Form das Evangelium vorgeschattet. Ja, alle, wir haben diese Stellen bereits angeschaut. Adam und Eva nach dem Sündenfall haben sich versucht, selber zu bekleiden und haben es trotzdem nicht als genug empfunden und mussten sich noch hinter Bäumen verstecken. Und Gott sagt, ihr braucht nicht selber eure Schuld bedecken, ihr braucht nicht selber eure Scham bedecken. Ich bedecke eure Scham. Ich mache euch Kleider. Und das hat ein Opfer gebraucht. Es hat nicht Blätter gebraucht, sondern ein Opfer. Es musste jemand sterben, damit die Schuld gesühnt wird. Was natürlich ein herrliches Bild auf Jesus Christus ist und seinen Sühnetod. Also hier sieht man, was Adam und Eva für eine Gnade bekommen haben, obwohl sie für den Sündenfall verantwortlich sind. Und deshalb ist es wichtig, nochmal zu sagen, eine Nachkommenschaft der Eva zu sein, ist nichts Negatives. Es ist etwas Gutes. Eine Nachkommenschaft der Schlange zu sein, das ist etwas Negatives. Und jetzt, wie gesagt, worauf es ankommt, ist nicht, dass wir äußerlich von Eva herkommen, weil das sind wir alle, daher kommen wir alle. Wichtig ist, was in unserem Herzen ist, ob wir innerlich nach denselben Werken Evas, also nach dem Glauben, nach dem Vertrauen auf die Verheißungen Gottes, ob wir in dieser gleichen Art und Weise leben. Und dasselbe Prinzip finden wir in der ganzen Schrift hindurch. Dasselbe begegnet uns bei Abraham. Abraham bekommt auch zwei Kinder, genauso wie Eva zwei Kinder zuerst mal hatte. Jetzt hat Abraham aber nicht Kain und Abel bekommen, sondern er hat Ismael und Isaak bekommen. Jetzt dreht sich die Geschichte nicht mehr um Kain, der seinen Bruder erschlagen hat, sondern die Geschichte dreht sich jetzt um Ismael, der seinen Bruder verfolgt hat. Das heißt, in ganz kurzer Weise, dass er gescherzt hat, sich lustig gemacht hat über Isaak und dass Sarah, die Frau Abrahams, daraufhin Ismael und seine Mutter weggeschickt hat. Also jetzt geht es nicht mehr um Kain und Abel, sondern jetzt geht es um Ismael und Isaak. Und da ist die Frage, da gilt es genau dasselbe Prinzip. Da ist nicht mehr die Frage, bist du ein fleischlicher Nachkomme Abrahams, sondern die Frage ist, bist du innerlich ein Nachkomme Abrahams? Folgst du den Werken Abrahams? Und was hat Abraham getan? Er hat Gott geglaubt und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Genau wie Eva hat auch Abraham geglaubt. Und Ismael eben nicht. Und die Verheißung geht weiter an Isaak. Bei Isaak sehen wir dasselbe Prinzip. Isaak hat auch zwei Kinder. Jetzt nicht Kain und Abel, auch nicht Ismael und Isaak, sondern Esau und Jakob. Und da gilt es wieder. Es kommt nicht darauf an, ob du ein fleischlicher Nachkomme von Isaak bist, sondern es geht darum, ob du ein innerlicher Nachkomme Isaaks bist. Und Jakob hat durch sein Verhalten bewiesen, obwohl er ein Betrüger war, Jakob heißt Betrüger, obwohl er ein Betrüger war, hat er mit Gott gerungen und wollte den Segen Gottes. Im Gegensatz zu Esau, der seinen Segen wegen einer Suppe verkauft hat, dem völlig egal war, der nur auf das Irdische getrachtet hat, der geschaut hat, dass sein Magen gefüllt wird. Und ich möchte jetzt dazu zwei Verse vorlesen aus dem Neuen Testament, um das uns deutlich zu machen, dass nicht nur ich heute rede, sondern auch die Schrift heute redet. Römer Kapitel 8 und die Stelle, die kennen wir auch wirklich. Ich wusste nicht, ob ich es vorlese, aber ob ich es jetzt erkläre oder einfach vorlese, die Schrift kann es besser erklären als ich. Deswegen lasst uns die Stellen doch nochmal anschauen. Römer Kapitel 8, Vers 35, da möchte ich anfangen. Worauf es mir aber ankommt, ist Kapitel 9, ab Vers 6 bis 9. Aber jetzt erstmal in Römer Kapitel 8, Vers 35. Da versuchte die Gemeinde in Rom zu ermutigen. Und zwar in Vers 35, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Das ist das, was Paulus sagen möchte. Was kann uns trennen von der Liebe Christi? Nichts kann uns scheiden von dieser Liebe. Keine Verfolgung, keine Angst, keine Nöte, kein Gericht dieser Welt, keine Mächte dieser Welt kann uns trennen von der Liebe Gottes. So möchte ganz kurz gesagt, Paulus, die Gemeinde in Rom, ermutigen. Denkt aber gleich voraus, was die Gemeinde in Rom denken könnte. Also sie könnten ja jetzt denken, ja gut, aber was ist mit Israel? Was ist mit Israel? Da hat doch auch Gott ihnen Verheißungen gegeben, ihnen Bündnisse gegeben, ihnen versprochen, ich bin euer Gott. Und was ist mit Israel heute? Und Paulus sagt, wisst ihr was, ich wünschte, von Christus verflucht zu werden, damit sie zum Glauben kommen. So eine Liebe hatte Paulus zu seinem Volk. Und er sagt jetzt, liebe Römer, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder diese Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat, diese Bündnisse, entweder Gott hat gelogen und die Verheißungen haben nicht gestimmt, oder die andere Möglichkeit ist, Israel ist nicht gleich Israel. Und da möchte ich jetzt mit euch in Kapitel 9 ab Vers 6 hineingehen. Da schreibt er, nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israeliten. Also er sagt, nicht das Wort Gottes ist hinfällig geworden. Es ist unmöglich. Wenn Gott verheißt, dann wird es auch eintreffen. Gott steht zu seinen Zusagen. Aber er sagt, nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israeliten. Und dann heißt es weiter, auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder. Das ist das, was wir angesprochen haben bei Abraham und auch bei Eva. Nicht, weil sie fleischliche Nachkommenschaft Abrahams sind, sind alle Kinder, sondern in Isaak wird ihr eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Und das ist genau das, was wir gerade eben besprochen haben. Es kommt nicht darauf an, ob du irdisch, fleischlich aus der Nachkommenschaft Abrahams bist, aus der Nachkommenschaft Evas bist, sondern es kommt darauf an, ob du auch innerlich genauso bist wie sie, eben an die Verheißungen Gottes glaubst. Darauf kommt es an. Dann bist du ein wahrer Nachkomme Evas. Dann bist du ein wahrer Nachkomme Abrahams. Dann bist du ein wahrer Nachkomme der Mutter der Lebenden. Weil natürlich leben wir alle. Wir essen, wir trinken, wir heiraten, wir tun Dinge und wir leben ja, wir bewegen uns. Und doch sagt die Schrift, gibt es Menschen, die lebendig tot sind. Lass uns dazu noch Epheser Kapitel 2 anschauen. Und ich hoffe, diese Stellen, die leuchten einfach anders, wie wir sie bisher, oder nochmal anders, wie wir sie bisher gelesen haben, wenn wir das im Kontext von dem Noahbund und im Kontext von der Verheißung dabei Eva betrachten. Da geht es in Kapitel 2, kurz davor geht es darum, dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat und dass er als Haupt über die Gemeinde gesetzt wurde. Und dann sagt er in Kapitel 2, ab Vers 1, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Und merkt ihr, hier geht es zwar nicht um die Söhne des Teufels, obwohl er hier benannt wird, hier heißt es halt eben von den Söhnen des Ungehorsams. Weiter, unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Hier sagt er genau das. Ja, alle kommen aus Eva, irdisch, äußerlich kommen alle aus Eva, aber innerlich, von Natur aus, sind wir Kinder des Zorns, sind wir Kinder oder Söhne des Ungehorsams und letztendlich sind wir Nachkommen der Schlange. Das ist das, was Paulus hier mit anderen Worten beschreibt. Und dann heißt es, wirklich Gott sei Dank, ab Vers 4, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Alle diejenigen, die jetzt an Christus glauben, haben schon eine Auferstehung erfahren und leben jetzt wirklich. Und jetzt können sie sich wirklich Nachkommenschaft Evas nennen. Mutter der Lebendigen, Mutter der Lebenden. Jetzt sind wir wirklich eine Nachkommenschaft Evas. Und dann heißt es noch, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Und hier haben wir diesen einen Er, der den Sieg errungen hat. Und durch ihn sind wir aus dieser Nachkommenschaft des Teufels herausgerissen worden und wurden in die Nachkommenschaft Evas hineinversetzt. Und dadurch letztendlich Kinder Gottes. Wir wurden zu Kinder Gottes gemacht. Und das, was wir jetzt am Schluss gelesen haben in Vers 7, ist eine herrliche Botschaft. Das hat er gemacht aus Gnade, damit er den zukünftigen Zeitaltern an uns zeigt, egal wem, den Engeln oder egal wem in dieser Schöpfung, schaut mal, das waren früher Kinder der Schlange. Und schaut mal, wie ich sie begnadigt habe und in meine Familie hineingetan habe. Und alle, die ganze Schöpfung, bestaunt Gottes Gnade an uns, was die Gnade Gottes mit uns macht. Das ist der große Plan Gottes. Natürlich noch viel mehr, aber zumindest in diesem Vers. Und das ist etwas, was wir wissen müssen. Als Menschen oder beziehungsweise als Christen musst du wissen, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht. Das ist fundamental für unser Leben. Du musst wissen, bin ich ein Kind Gottes oder bin ich es nicht? Weil genau dieses Wissen gibt uns Trost, dass wir in der Nachkommenschaft Evas, Nachkommenschaft Abrahams, Nachkommenschaft Gottes sind. Das gibt uns Trost und gibt uns Halt, dieses Wissen. Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer das ist. Ihr dürft mir helfen. Ich glaube Nummer 300 oder 301. Jesus ist mein seligstes Wissen. 300, Dankeschön. Da heißt es, glaube ich, in der ersten Strophe, seligstes Wissen, Jesus ist mein, kostbarster Friede, bringt, und jetzt heißt es nicht, bringt er mir ein, bringt, also Jesus bringt es mir natürlich ein, aber in der Strophe, in dem Lied heißt es, kostbarstes Wissen, bringt es mir ein. Er will hier betonen, das Wissen, dass Jesus mein ist, dieses Wissen, das bringt mir den kostbarsten Frieden in dieser Welt. Dieses Wissen, das bringt mir Frieden und bringt mir Trost. Und dass das, liebe Geschwister, in dieser ganzen Welt verkündet wird, seit Eva an, und wir in dieser Verantwortung stehen, dieses zu verkündigen, möchte ich euch etwas vorlesen, was 1563 niedergeschrieben wurde. Und ich finde, es ist gut zu wissen, was Geschwister vor uns gedacht haben. Ich habe dasselbe in der Schule vorgelesen. Mich hat es erstaunt, was die Glaubensgeschwister früher geschrieben und gedacht haben, dass es nichts anderes ist, als wir es heute glauben. Simon, wenn du den Heidelberger Katechismus einblendest, der Heidelberger Katechismus ist, ganz kurz gesagt, es war für Kinder geschrieben. Für Kinder, denen Fragen gestellt wurden und die diese Antworten, die in diesem Buch stehen, auswendig lernen mussten. Ihr werdet gleich merken, es sind 129 Fragen. Wir werden heute nur die erste lesen, aber was die Kinder damals lernen mussten. Genau, 1563, okay, sehr gut, da ist die erste Frage. Ah, okay, es ist ganz schön klein. Gut, kannst du wieder wegmachen. Ich lese es euch vor. Ich dachte, es ist vielleicht gut, wenn ihr mitlest, aber dann lese ich es euch einfach vor. Die Frage Nummer 1 hieß an die Kinder, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und dann heißt es, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Das ist das, was wir ganze Zeit besprechen heute und letzte Woche besprochen haben. Er hat mich aus der Gewalt des Teufels erlöst, aus der Nachkommenschaft des Teufels und mich versetzt in sein Reich und mich versetzt in die Nachkommenschaft Evas. Das ist der erste Teil. Da ging es um Gott Jesus Christus. Jetzt geht es um Gott Vater. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupte fallen kann, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Kein Haar, das dir von deinem Kopf fällt, ist aus Versehen. Es ist der Wille Gottes. Das ist natürlich nicht, das haben die nicht erfunden, das ist natürlich die Bibel, oder? Matthäus Kapitel 10, ich glaube in Lukas steht es auch. Die Haare an eurem Kopf sind gezählt. Gott bewahrt euch, egal was passieren wird, jedes Gericht hindurch. Er bewahrt euch hindurch und da sind wir mitten in Noah, dass er durchs Gericht seine Kinder bewahrt. Und alles uns zum Guten dienen muss, auch wenn das nicht immer so danach aussieht. Also Gott Sohn, wir hatten Gott Vater und jetzt Gott Heiliger Geist, was seine Aufgabe ist. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, fortan ihm zu leben. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns immer wieder daran zu erinnern und uns festzumachen in dieser Heilsgewissheit, in dem Wissen, Jesus ist mein. Das ist das, was der Heilige Geist in unserem Herzen spricht. Vielleicht als Ermutigung von anderen Glaubensgeschwistern. Das Problem ist, dass wir das nicht immer so deutlich hören vom Heiligen Geist, oder? Es ist nicht so, dass wir eine Stimme hören und der uns das sagt, du bist ein Kind Gottes. Funktioniert nicht so. Und es gibt Zeiten, wo wir wirklich ins Zweifel kommen. Und ich denke, es gibt bestimmt mehr natürlich, aber ich denke, es gibt doch zwei große Dinge, zwei große Lebensumstände, die uns daran zweifeln lassen, dass wir unseres Heils nicht gewiss sind. Das ist unsere eigene Sünde, wenn wir sie tun, wenn wir falsch denken, falsch reden, wenn wir falsch gehandelt haben, wo wir dann denken, Mann, ich bin doch gerettet, warum mache ich sowas? Und es sind äußere Umstände, es ist Leid, was in unserem Leben passiert. Man kann auch davon sprechen, innerliches Leid, wenn wir denken, obwohl wir ein neues Herz bekommen haben, wie dunkel manchmal unser Herz noch sein kann. Also innerliches Leid und äußerliches Leid, wenn Umstände auf uns einstößen. Also innerliches Leid und äußerliches Leid. Ich denke, das sind so zwei Lebensumstände, die uns ins Zweifeln bringen. Und in diesen Lebensumständen tut es so gut, sich daran zu erinnern, von der Schrift her Bibelstellen zu kennen, wo Gott gesagt hat oder wo wir Gott reden hören und wo er sagt, mein Kind, sei gewiss, du bist mein Kind. Und 1. Mose, Kapitel 1, Vers 2, da sind wir letztes Mal stehen geblieben, möchten wir jetzt weitermachen. Das ist so ein Vers, der uns sagt, ich habe alles unter Kontrolle. Egal, was in deinem Leben passiert, ich habe alles unter Kontrolle. Wir haben uns mit 1. Mose Kapitel 6 beschäftigt und die Verse 5 bis 8 gelesen. Und dort haben wir gelesen, dass Gott die Erde sah und dass er eine große Bosheit gesehen hat. Dass er eigentlich nur Bosheit gesehen hat in dem Herzen der Menschen. Und die Frage ist, mit der wir uns beschäftigen, und so sind wir auch auf den Vers gekommen, in Kapitel 1, Vers 2, die Frage ist, war das aus Versehen, dass die Welt jetzt so böse ist nach dem Sündenfall, dass alles Finsternis ist, dass es nur noch Gewalt hat und Verdorbenheit gibt, war das jetzt aus Versehen? Dass Gott jetzt irgendwie gerade woanders hingeschaut hat und plötzlich schaut er auf die Welt und denkt, Menschenskinder, was ist mir denn da passiert? Die sind ja alle aus dem Ruder gelaufen. Mit der Frage haben wir uns beschäftigt. Und in Kapitel 1, Vers 2 haben wir dann gesehen, in Kapitel 1, Vers 2, haben wir dann gelesen, und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. In Kapitel 6 haben wir gesehen, dass Gott der Herr auf die Erde sah und nichts als Bosheit gesehen hat. Dann sind wir kurz zurückgegangen, das muss ich vielleicht nochmal erklären, sonst wird es vielleicht durcheinander. Wir haben gesehen, dass es das erste Mal nach der Schöpfung war, wo Gott wieder die Erde sieht. In Kapitel 1 haben wir gelesen 7-mal, dass Gott auf die Erde schaut und gesagt hat, es war gut, es war gut, es war gut, es war sehr gut. Und genau so sind wir dann auf die Frage gekommen, ja, und jetzt schaut der Herr auf die Erde und jetzt ist nichts gut. Und jetzt ist die Frage, war das aus Versehen? Und in Kapitel 1, Vers 2, bevor der Herr gesagt hat, die Erde ist gut, die Erde ist gut, die Erde ist gut, haben wir hier einen Zustand, der auch nicht gut ist. Ohne jetzt großartig auszulegen, zu lesen, dass die Erde wüst und leer ist, dass Finsternis über der Tiefe ist. Allein von dem Gefühl her, dass es in euch hervorruft, ist es gut? Ich denke nicht, oder? Es klingt nicht gut, es klingt unordentlich, es klingt dunkel. Also es steht ja auch buchstäblich so dran, es ist finster. Also es sind keine schönen Umstände. Also bevor Gott sagt, die Erde war gut, war sie nicht gut. Er gibt uns einen Einblick, vor der Sechstagesschöpfung zu sehen, um die Erde zu sehen und zu sagen, bevor die Erde gut ist, war sie auch nicht gut. Und deshalb, wenn ihr diesen Zustand nochmal seht, wenn ihr die Erde nochmal als wüst und leer seht, wenn ihr nochmal Finsternis auf dieser Erde seht, so wie der Herr es in Kapitel 6 getan hat, dann wisst genau, ich weiß es, bevor es geschieht. Ich bin ein souveräner Gott. Ich wusste es davor. Dazu dient dieser Vers. Ich hoffe, das ist klar. Ich habe jetzt kurz springen müssen, weil mir aufgefallen ist, dass ich vielleicht hätte überspringen müssen. Ist es klar? Ja. Okay. Und jetzt wollen wir uns mit diesem Vers beschäftigen. Jetzt wollen wir uns mit dem Kapitel 1, Vers 2 beschäftigen. Die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Warum ich denke, dass dieser Vers nicht nur an dieser Stelle gilt, sondern an jeder Stelle, wo der Herr auf die Erde schaut und wo die Bosheit unglaublich groß ist. Und ich möchte mit euch das erste Wort anschauen, beziehungsweise das erste Wortpaar. Da heißt es, die Erde war wüst und leer. Wüst und leer. Dieses Wort kommt in der Bibel, und das ist für uns gut, wir haben nur noch 25 Minuten, das Wort kommt nur noch einmal in der Bibel vor. Also wir müssen nicht so viel untersuchen, aber diese eine Stelle zeigt uns bereits, dass es kein einmaliges Geschehnis ist, dass die Erde wüst und leer ist, sondern dass es zur Zeit Israel genauso einen Zustand nochmal gegeben hat und dass es genau dieser Zustand war vor Noah. Ich sage euch noch nicht die Stelle, sonst schlagt ihr sie auf. Ihr dürft aber schon mal Jeremia aufschlagen. Ich möchte mit euch einen kleinen Weg gehen und den Kontext anschauen, damit wir den Vergleich zu Noah besser verstehen. Damit wir den Vergleich auch zu der ersten Schöpfungsgeschichte verstehen. Jeremia, der schreibt in eine Zeit in den letzten 50 Jahren von Juda, von Jerusalem. Er beschäftigt sich sozusagen mit den Königen, mit den letzten Königen von Jerusalem, von Juda. Bevor sie von Babylonien weggeführt werden, bevor sie überrannt werden von Babylonien. Und Jeremia hat die Aufgabe bekommen, eben diese Gerichtsankündigung von Babylonien Israel als Warnung zuzusprechen und sie zur Umkehr aufzurufen. Das war die Aufgabe von Jeremia. Und warum kam das Gericht von den Babyloniern? Und dazu möchte ich jetzt mal bitten, dass ihr Kapitel 1, Vers 16 aufschlägt. Und ich möchte immer wieder bei den Stellen einen kurzen Sprung, nicht nur zu Kapitel 1, bei der Schöpfungsgeschichte, zu diesem Vers machen, sondern auch besonders zu Kapitel 6, zu der Noah-Geschichte. Immer wieder Andeutungen machen. Aber in Jeremia 1, Kapitel 1, Vers 16, da heißt es: Und ich werde meine Urteile über sie sprechen, wegen all ihrer Bosheit. Ganz kurz, wegen all ihrer Bosheit. Vor Noah, bevor das Gerichtsurteil nicht über Israel kam, nicht durch die Babylonier, sondern durch die Flut kam, hat Gott auf die Erde gesehen. Und was hat er gesehen? Genau dieses Wort, Bosheit. Also Israel und die Welt vor Noah hatten dasselbe Problem. Also die Gerichtsurteile von Gott kommt über Israel wegen all ihrer Bosheit. Wir lesen weiter. Dass sie mich verlassen und anderen Göttern Rauchopfer dargebracht und sich vor den Werken ihrer Hände niedergeworfen haben. Also das war das Problem von Israel. Dass sie auf der einen Seite Gott verlassen haben und nicht nur Gott verlassen, sondern dass sie anderen Göttern nachgelaufen sind. Und wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, wirklich nicht nur die drei Bibelstunden, sondern mehr Zeit hätten, dann könnten wir uns jetzt den Götzendienst von Kain anschauen. Wir könnten uns den Götzendienst von den Menschen vor Noah anschauen. Es ist immer wieder dasselbe Problem, dass die Menschen Götzendienst treiben. Wenn du nicht auf Gott vertraust und dein ganzes Vertrauen auf die Verheißung Gottes legst, du legst dein Vertrauen auf irgendetwas anderes in dieser Welt. Wenn du nicht auf den Herrn vertraust, wirst du auf andere Dinge vertrauen, auf irdische Dinge und wirst dir von Geld das erhoffen, was nur Gott geben kann. Du wirst dir von Anerkennung nur das von Anerkennung erhoffen, was nur Gott geben kann. Und verschiedene solche Dinge. Also du wirst auf irgendetwas Vertrauen legen in deinem Leben, wenn es nicht auf den Herrn ist. Also Götzendienst ist nicht nur ein Thema, was Israel hatte, auch was wir haben und auch was die Leute für ein Problem haben bei Noah. Nur ganz kurz diesen Vers, wirklich zum eigenen Nachschlagen. Wenn Jesus sagt, am Ende der Tage, wenn Jesus zum zweiten Mal kommen wird und diese Welt richten wird, dann sagt er, und ich habe jetzt den Vers nicht dabei, mir fällt auch nicht ein, ich glaube 24, da sagt er, am Ende wird es so sein wie in den Tagen Noahs. Und was werden sie tun? Sie werden heiraten und sich verheiraten. Sie werden essen und sie werden trinken. Ja, ist es jetzt was Schlechtes? Ich habe auch geheiratet. Und ich esse jeden Tag, ich trinke jeden Tag. Das an sich ist nichts Schlechtes. Aber Götzendienst bewirkt immer, dass du nur auf diese Dinge vertraust. Du machst dein Glück von Ehe abhängig. Du machst dein Glück von Familie abhängig. Du machst dein Glück von Geld und Anerkennung und so weiter abhängig. Das will eigentlich das aussagen. Ja? Weil es ist ja nichts Schlechtes zu heiraten und zu essen und so weiter. Aber das ist einfach ein Ausdruck von Götzendienst. Dasselbe übrigens, 1. Korinther Kapitel 10, Vers 7, da warnt Paulus die Korinther auch vor Götzendienst. Und da müsst ihr mal gucken, was Paulus für ein Vers zitiert. Dürft ihr zu Hause dann machen. Okay, wir sind jetzt in Jeremia. Also das Problem von Israel, ihre Bosheit waren, Gott zu verlassen und anderen Göttern nachzulaufen. Und in Kapitel 2 lesen wir dann, was für moralische Auswirkungen das in ihrem Leben hatte. Kapitel 2, ab Vers 31 können wir lesen. Kapitel 2, ab Vers 31. Da heißt es, ihr, die gegenwärtige Generation, seht das Wort des Herrn. Bin ich denn für Israel eine Wüste gewesen oder ein Land tiefer Finsternis? Und ganz kurz, auch hier wieder diese Wörter, Wüste und Finsternis. Das, was wir in 1. Mose Kapitel 1, Vers 2 gelesen haben. Die Erde war wüst und war leer und Finsternis war über der Tiefe. Dasselbe sagt Gott auch hier, bin ich euch zur Wüste geworden? Bin ich euch zur Finsternis geworden? Das andere, also anders ausgesprochen sagt Gott, Bin ich schuld, dass ihr ausgerottet werdet aus eurem Land? Bin ich schuld, dass Finsternis in eurem Land herrscht? Und jetzt wird die Antwort darauf gegeben. Vergisst etwa eine Jungfrau ihren Schmuck, eine Braut ihren Gürtel? Aber mein Volk hat mich vergessen seit unzähligen Tagen. Wie gut kannst du deinen Weg einrichten, um Liebe zu suchen? Also hier sagt Gott eigentlich, wie kreativ bist du eigentlich, überall Liebe zu suchen, außer bei mir. Darum hast du deine Wege auch an Übeltaten gewöhnt. Und jetzt, ja, an den Säumen deiner Kleider findet sich das Blut unschuldiger Armer. Nicht beim Einbruch hast du sie ertappt. Wegen all jener Dinge wirst du zur Rechenschaft gezogen. Also du hast dich nicht um die Armen gekümmert. Wenn sie sterben, du bist verantwortlich dafür. Und es ist nicht passiert, als sie bei dir eingebrochen sind, weil sie was zu essen wollten. Sie haben nichts Falsches getan, sondern du bist dafür verantwortlich. Du hast sie verhungern lassen. Und dann in Vers 35 heißt es, doch du sagst, ich bin unschuldig. Ja, sein Zorn hat sich von mir abgewandt. Also das ist jetzt aus der Sicht von den Israeliten. Ich bin unschuldig. Gott ist gar nicht mehr zornig auf mich. Und dann spricht wieder spricht Gott durch Jeremia, siehe, ich werde mit dir vor Gericht treten, weil du sagst, ich habe nicht gesündigt. Also Götzendienst ruft zwei Dinge hervor. Das sehen wir in Vers 34 und Vers 35. Auf der einen Seite, in Vers 34, ruft es Ungerechtigkeit hervor. Und in Vers 35 sehen wir, dass es Selbstgerechtigkeit hervorruft. Das sind zwei Kennzeichen von Götzendienst. Ungerechtigkeit und Selbstgerechtigkeit. Und das war das Problem von Israel. Und trotz allem, obwohl Israel so war, lesen wir in Kapitel 4, Vers 1, diesen Aufruf an Israel. Diesen Aufruf an Israel in Vers 1. Wenn du umkehrst, Israel, spricht der Herr, zu mir umkehrst, und wenn du deine Scheusale von meinem Angesicht entfernst, dann brauchst du nicht mehr umherzuschweifen. Also hier der Bußaufruf an Israel zu sagen, tu Buße und lauf nicht anderen Göttern hinterher. Du musst nicht mehr umherschweifen. Du musst nicht mehr diesem Gott hinterherrennen, ein Gott für die Fruchtbarkeit des Landes, ein Gott für den Regen. Du musst denen nicht mehr hinterherrennen. Tu Buße. Und was bedeutet Buße? Seine Sünden zu erkennen und jetzt Gott nachzufolgen. Du musst nicht mehr andere nachfolgen, du darfst jetzt mir nachfolgen, wenn du umkehrst. Und dann Vers 2. Und wenn du schwörst, so wahr der Herr lebt, in Wahrheit, in Recht und in Gerechtigkeit, dann werden die Nationen sich in ihm segnen und sich in ihm rühmen. Allein hier schon, was für ein herrliches Evangelium. Tu Buße, Israel, weil dann wird der Messias kommen. Dann wird einer kommen, in dem sich alle Nationen segnen werden. Denn alle Nationen laufen Götzen hinterher, genau wie du. Aber wenn du Buße tust, dann kommt der eine Er, in dem sich alle Nationen in ihm segnen werden und sich in ihm rühmen werden. Die Aufgabe hatte Jeremia und die Aufgabe hatte auch Johannes der Täufer. Er hat ja das Volk zur Buße aufgerufen und hat gesagt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen, euer König kommt, ihr seid noch nicht bereit, tut Buße, denn euer König kommt. Dieselbe Aufgabe hatte auch Jeremia. Tut Buße, denn der König soll kommen. Und dann die nächsten zwei Verse. Denn so spricht der Herr zu den Männern von Juda und zu Jerusalem, pflügt euch Neuland und seht nicht unter die Dornen. Beschneidet euch für den Herrn und entfernt die Vorhäute eurer Herzen. Ihr Männer von Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer und unauslöschlich brennt, wegen der Bosheit eurer Taten. Auch hier sagt er wieder, das Problem ist euer Herz. Ihr müsst euch
nicht äußerlich beschneiden, beziehungsweise nicht nur äußerlich beschneiden. Darauf kommt es nicht an. Das ist das, was wir am Anfang nochmal versucht haben zu wiederholen. Es kommt nicht darauf an, ob du ein fleischlicher Nachkomme Abrahams bist, ob du fleischlich beschnitten bist, sondern es kommt darauf an, ob dein Herz beschnitten ist. Und das hat er davor ausgedrückt in Vers 4, pflügt euch Neuland und seht nicht unter die Dornen. Das heißt nichts anderes wie, verändert nicht euer altes Herz. Euer Herz ist verflucht. Euer Herz, da kommen nur Dornen raus. Da kommen nur Dornen und Disteln raus. Und ihr sollt nicht in diesem Herz neu pflanzen. Das wird nicht funktionieren. Da wird keine Frucht kommen. Er sagt, pflügt euch Neuland. Es braucht neue Erde. Es braucht ein neues Feld. Genauso braucht es ein neues Herz, um Gott nachzufolgen. Übrigens ein neues Herz. Bei Noah in Kapitel 6, Vers 5 haben wir gelesen, und Gott sah die Bosheit der Menschen und sah, dass sie im Herzen, dass sie von Grund auf in ihrem Herzen böse sind. Das haben wir bereits bei Noah und so auch in Jeremia. Also nur damit wir ein bisschen die Linie noch im Blick verfolgen. So, jetzt ab Vers 5 bis 17. 5 bis 17 wird jetzt das Gericht geschildert. Da werden die Feinde geschildert, da wird Babylonien geschildert, wie Babylonien das Land Israel überfällt. Und dann in Vers 18 heißt es, dein Weg, und ich will es anders betonen, damit ihr seht, was sich hier oft wiederholt in Vers 18, dein Weg und deine Taten haben dir dies gebracht, dass es deine Bosheit, dass es bitter ist und bis an dein Herz dringt. Dein Weg, deine Taten, deine Bosheit, dein Herz. Das ist das Problem. Und das war das Problem zur Zeit Noahs. Und das ist das Problem hier zur Zeit Israels. Und jetzt ab Vers 19, lasst uns das wirklich lesen, damit wir einen Eindruck bekommen, was Jeremia für eine Aufgabe hatte. Da heißt es, meine Eingeweide, es bedeutet mein Innerstes. Hier wird jetzt drückt jetzt Jeremia seine Gefühlslage aus. Mein Innerstes, ich muss mich winden, die Wände meines Herzens, es tobt in mir, mein Herz. Ich kann nicht schweigen, denn du, meine Seele, hörst den Schall des Horns, Kriegsgeschrei. Ich bin Gott wirklich, wirklich dankbar, dass ich Krieg nie erleben musste. Wirklich. Und Jeremia schildert jetzt eine Situation, wie ständig die Babylonier vor der Tür stehen. Stellt euch vor, Tausende von Männern schreien und sie warten nur darauf, bis sie in die Stadt einrennen können. Und Jeremia liegt in dieser Stadt und sagt, ich kann diese Schreie nicht mehr hören. Und dann heißt es, Zusammenbruch über Zusammenbruch wird ausgerufen, denn das ganze Land ist überwältigt. Plötzlich sind meine Zelte überwältigt, meine Zeltdecken in einem Augenblick. Wie lange muss ich das Feldzeichen sehen, den Schall des Horns hören? Und dann in Vers 22 nochmal die Begründung, warum das passiert. Denn mein Volk ist närrisch, mich kennen sie nicht. Törichte Kinder sind sie und unverständig. Weise sind sie, Böses zu tun, aber Gutes zu tun, verstehen sie nicht. Wieder ganz kurz die Zeit Noahs. Nur Bosheit, weise zum Böse sein, aber verstehen es nicht, Gutes zu tun. Und jetzt Vers 23. Jetzt schaut Gott wieder auf diese Erde und entdeckt, Vers 23, ich schaue die Erde und siehe, sie ist wüst und leer und zum Himmel und sein Licht ist nicht da. Das ist das, was Jeremia hier ausdrücken möchte. Er möchte sagen, könnt ihr euch erinnern an die Zeit, bevor Gott die Sechstagesschöpfung geschaffen hat? Da heißt es, und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Jetzt sagt Jeremia, jetzt in Israel ist genau dieselbe Situation eingetroffen.
Ich schaue die Erde und sehe, sie ist wüst und leer. Und hier haben wir dieses Wort wüst und leer. Und zum Himmel und sein Licht ist nicht da. Also pure Finsternis. Kein Licht ist mehr da. Finsternis ist in diesem Land. Jeremia erinnert uns also an den Zustand vor der Sechstagesschöpfung, dass sie wüst und leer ist und Finsternis. Und warum? Also warum ist dieses Land wüst und leer? Warum ist das Land finster? Warum ist dieses Gericht da in Israel? Und aus dem Kontext jetzt heraus, was wir jetzt mit Jeremia bearbeitet haben, das Land ist wüst und leer und ist Finsternis, weil das Herz der Israeliten wüst und leer und Finsternis ist. Deshalb bringt Gott das Gericht den Israeliten. Er bringt ihnen wüst und leer und Finsternis, weil sie innerlich wüst und leer und finster ist, weil kein Leben in ihnen ist. Das ist der Grund, warum Gott Israel richtet. Und das ist auch der Grund, warum Gott die ganze Welt durch Noah gerichtet hat. Lass uns also ganz kurz nochmal in Kapitel 6, in unsere Ausgangsgeschichte eigentlich, die ich jetzt am Ende vorlese, Kapitel 6 aufschlagen und nochmal diese zwei Verse lesen. Mose Kapitel 6, Vers 5, Kapitel 6, Vers 5 und 6. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war. Und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens, nur böse den ganzen Tag. Ich hoffe, wir haben die Parallele jetzt zu Jeremia, oder? Wie Jeremia gesagt hat, sie sind weise, Böses zu tun, aber Gutes verstehen sie nicht zu tun. Und Vers 6, und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und dann Vers 7. Und in Vers 7, da haben wir das Gericht Gottes. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren, bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Der Fluch über die Welt ist alles Leben auszulöschen, dass kein Leben mehr auf dieser Welt ist. Und dadurch haben wir wieder denselben Zustand wie in der ersten Schöpfungsgeschichte. Die Erde war wüst und leer, kein Leben war in dieser Welt. Und dann Vers 8, Noah aber fand Gunst, oder man kann auch sagen, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Und das ist die Hoffnung, die uns gegeben wird. In Kapitel 1, Vers 2 haben wir, die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe, und dann haben wir auch eine Hoffnung. Da ist unsere Hoffnung, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das ist die hoffnungsvolle Situation vor der Sechstagesschöpfung. Der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Was Gott sagt, nichts anderes. Obwohl die Erde wüst und leer ist, obwohl Finsternis da ist, ich habe alles unter Kontrolle. Und dasselbe passiert auch in unserem Text, Kapitel 6. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Und jetzt ist es nicht der Geist Gottes, der über dem Wasser schwebt, sondern Noah, der Gnade findet in den Augen des Herrn. Und nicht nur Noah, sondern Noah hat den Auftrag bekommen, eine Arche zu bauen, oder? Und er hat seine Familie retten dürfen. Nicht nur seine Familie, sondern er hat auch die Tiere retten dürfen. Er hatte die Schöpfung retten dürfen. Und dann lesen wir in Kapitel 7, mitten im Gericht, in Kapitel 7, Vers 10 bis 24 wird uns die Überschwemmung geschildert. Und mitten in dem Gericht, ab Vers 17, und die Flut kam 40 Tage lang über die Erde und das Wasser wuchs hoch oder wuchs und hob die Arche empor, sodass sie sich über die Erde erhob.
Ganz kurz, nochmal der Zustand vor der Sechstagesschöpfung. Die Flut war über dem, die Finsternis war über der Flut, über den Tiefen. Okay, vor der Sechstagesschöpfung war alles mit Wasser voll. Jetzt haben wir dieselbe Situation. Die ganze Schöpfung ist mit Wasser überflutet. Und dann in Vers 18, und das Wasser schwoll an und wuchs gewaltig auf der Erde. Und die Arche fuhr auf der Fläche des Wassers. Was gibt uns jetzt die Hoffnung? Es ist nicht der Geist Gottes, der über dem Wasser schwebt. Jetzt ist es die Arche, die über dem Wasser schwebt. Jetzt ist es der Ort, wo wir gerettet werden. Und ich möchte jetzt nur die letzten 2 Minuten ganz schnell. Noah ist ein Bild auf Christus. Er hat Gnade gefunden in den Augen des Herrn. Er ist der Begnadigte und in ihm, durch ihn, er hat seine Familie mit sich genommen. Er hat die Nachkommenschaft Evas mit sich genommen in das Boot, in die Arche. Und hat nicht eine Arche gebaut, sondern er baut die Gemeinde. Noah baute die Arche, Jesus baut die Gemeinde. Und die Gemeinde ist nicht das hier, ist nicht das Gebäude, nicht das Irdische, sondern die Gemeinde ist all diejenigen, die den Geist Gottes in sich haben. Wie wir es in dem Heidelberger Katechismus gelesen haben, all diejenigen, die wissen, sie sind Kinder Gottes, die wissen, ich bin gerettet, ich bin ein Nachkomme Evas. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. So auch die Arche schwebt oder fuhr über dem Wasser. Ich finde, es ist doch ein herrliches Bild, was uns Gott mitteilt und sagt, egal welches Gericht kommt, egal welches Gericht dich trifft, der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Du wirst hindurch gerettet werden. Das ist das, was wir in 1. Petrus gesehen haben. Dieses Abbild rettet auch euch. Nicht die Reinigung des Fleisches, sondern durch das Gericht hindurch gerettet zu werden. Weil Jesus durch das Gericht hindurch gerettet wurde, auferstanden ist, so können auch wir sagen, wir werden gerettet. Jesus lebt, deswegen dürfen auch wir leben. Nur ganz kurz, jetzt in den letzten paar Minuten, ganz schnell ausgeführt. Nächstes Mal wollen wir uns beschäftigen mit der Sechstagesschöpfung, nicht in der ersten Schöpfung, sondern in der Schöpfung von Noah. Denn Noah hat auch eine Sechstagesschöpfung. Das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Dazu möchte ich euch gerne einladen nächste Woche und ich möchte noch mal beten zum Abschluss. Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass wir in der Arche sein dürfen, dass wir den Heiligen Geist haben dürfen, der in uns spricht, dass wir Kinder Gottes sind. Das bezeugt dein Geist unserem Geist. Und wir sind Gerettete, nicht weil du die Arche gebaut hast, nicht weil du Holzbretter zusammengenagelt hast, sondern weil du dich selber ans Holz genagelt hast. Und es ist eine wundervolle Nachricht. Herr, du bist gestorben um unsere Schuld willen, damit wir dich jetzt erheben, damit wir heute hier und jetzt Vergebung erfahren dürfen und wissen dürfen, wir sind Nachkommen der Mutter der Lebenden. Wir sind nicht nur äußerlich lebendig, sondern wir sind auch innerlich lebendig. Und wir gehören zu deiner Gemeinde. Wir gehören zu den Kindern Gottes. Ich danke dir für dieses Wissen und ich möchte dich für meine Geschwister auch jetzt hier bitten und auch für mich selber, stärke dieses Wissen, dass Jesus mein ist. Amen.